Heute aus Hamburg zu Gast Kai Hesselmann. Er ist der Co-Founder von DealCircle. Kurz zusammengefasst bietet DealCircle technologiebasierte M&A-Lösungen an. Wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, was M&A überhaupt bedeutet und warum Kai das Thema so begeistert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Hallo zusammen, heute haben wir Kai Hesselmann aus Hamburg zu Gast. Hi Kai.
Hallo ihr beiden, freut mich sehr.
Hi Kai, auch nochmal hallo von mir.
Gleich zu Beginn fangen wir mit ein paar so Schnellfeuerfragen an. Du musst einfach dich schnell entscheiden, kurz antworten, brauchst doch gar nicht begründen. Ne? Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Büro oder Homeoffice?
Büro.
Strand oder Berge?
Strand.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Jogginghose oder Anzug?
Jogginghose.
Was ist wichtiger, die Idee oder die Umsetzung?
Die Umsetzung.
Tee oder Kaffee?
Kaffee, viel.
Sehr gut, das wär's schon. Dann hast du schon unsere Erstfragen überstanden und wir konnten dich schon ein bisschen kennenlernen. Und dann übergebe ich gleich das Wort an Haiha.
Hallo, lieber Kai. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Ich hoffe, du hast dich jetzt ein bisschen eingegroovt.
Ich habe einen Kaffee dabei.
Ja, das ist doch toll.
Kann nicht schief
gehen. Ja, super. Dann starten wir doch gleich mal. Erzähl doch mal gerne den Zuhörern, wer bist du?
Das mache ich sehr gerne. Also ich bin Kai und bin Gründer von DealCircle, einer Art Datenbanklösung, Matching-Tool für Unternehmensverkäufe. Da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber habe in den letzten 20 Jahren so in allen Bereichen von M&A-Transaktionen, Unternehmensverkäufen gearbeitet, auf der Beraterseite, auf der Investorenseite und eben seit einigen Jahren auch als Gründer. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Mega cool. Bevor wir zu dem, ich sag mal, interessanteren Teil kommen, würde uns noch interessieren, was hast du davor gemacht? Weil wir beide sind ja noch Studenten. Und dieser Podcast richtet sich auch an Studenten oder junge Menschen, die ins Berufsleben starten wollen. Erzähl uns doch mal, wo bist du aufgewachsen? Woher kommst du eigentlich?
Ich komme aus einer kleinen Stadt in NRW, die heißt Bocholt. Das ist so ein Stückchen nördlich vom Ruhrgebiet, kennt man nicht. Hat so gut 80.000 Einwohner, ist gleich an der holländischen Grenze. Und die nächstgrößeren Städte sind Oberhausen, wenn es dann so Richtung Ruhrgebiet geht. Genau, da komme ich her.
Ja, cool. Da war ich selbst noch nie, aber sollte man mal dahin gefahren sein?
Das lasse ich mal so als diplomatische Antwort stehen. Nein, also ich glaube, ich habe da eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, bin da zur Schule gegangen, das ist wunderbar. Habe danach in ein paar größeren Städten gelebt und wenn man mal die größeren Städte gesehen hat, dann ist es immer noch sehr, sehr schön, nach Hause zu kommen, um Freunde und Familie wieder zu treffen. Wenn man dann da aber vielleicht eine Woche oder zwei gewesen ist, dann freut man sich auch wieder, wenn man in Hamburg ist oder in München oder in anderen großen Städten. Aber gerade zum Aufwachsen als Kind war das super.
Ja, mega cool. Was waren die schönsten Erinnerungen aus der Schulzeit für dich?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, die schönsten Erinnerungen aus der Schulzeit. Du, das ist, das war eigentlich ein relativ schönes, behütetes Großwerden dort, würde ich sagen. Das ist eine relativ ländliche Gegend, aber dann eben auch doch relativ nah am Ruhrgebiet. Also, man hat da im Grunde so die ganze Bandbreite. Man ist, in der Stunde ist man fast an der Nordsee, weil es gleich an der holländischen Grenze ist. Man ist in einer halben Stunde ist man im Ruhrgebiet und in einer Stunde ungefähr in Düsseldorf, wenn man ein bisschen was erleben möchte. Aber sonst eben das Leben dort ist dann wirklich eher relativ ländlich, kleinstädtisch und behütet, ohne dass man sich groß Sorgen und Gedanken machen muss. Das war eigentlich eine ganz schöne Mischung.
Ja, das klingt doch perfekt. Also was will man mehr, oder? Was hast du dann, als du dann fertig warst mit der Schule, was hast denn du dann so gemacht?
Du, ich habe, und das ist dann vielleicht auch interessant für den einen oder anderen Zuhörer, ich habe kein klassisches Studium gemacht, sondern ich habe so ein duales Studium gemacht. Ja, also ich hatte relativ früh während der Schulzeit schon Interesse an Wirtschaftsthemen. Ja, also habe mich früh mit Aktienhandel und solchen Dingen beschäftigt und fand das immer eine ganz spannende Welt. Habe mich auch deswegen ganz bewusst dafür entschieden, ein Wirtschaftsabitur zu machen. Also bin halt nach der 10 von einem ganz normalen Gymnasium gewechselt auf ein Wirtschaftsgymnasium, das es da zum Glück gab in der Stadt. Und das war dann für mich super, weil dann gab es eben direkt in der Oberstufe schon BWL und VWL und Wirtschaftsinformatik und eben diese ganzen Fächer, die für mich irgendwie spannend und relevant waren. und so eher dann die künstlerischen und Fächer, die gab es dann halt ein bisschen weniger, was mich aber auch nicht so dramatisch gestört hat. Und das heißt, durch das Wirtschaftsabi habe ich schon relativ viel gelernt, was mir danach dann eben im Studium geholfen hat. Genau, beim Studium ging es dann eben genau um die Frage, mache ich ein klassisches BWL-Studium oder eben etwas anderes? So, und zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter bei Siemens gearbeitet und Siemens hat eben so ein duales Studienprogramm, wie eben die meisten großen Konzerne sowas anbieten und hat damals davon geschwärmt und ich weiß gar nicht, ob sie das gemacht hat, weil sie mir kein Lotterleben als Student bezahlen wollten, aber irgendwie fanden meine Eltern das super, diesen Gedanken, dass der Junge, dass er studieren geht und parallel noch ein bisschen arbeitet im Unternehmen und Geld verdient schon. Und deswegen habe ich mich dann damals bei Siemens beworben und habe dann auch Glück gehabt, da einen Platz zu bekommen. Und das war dann eben genau so ein duales Studium. Also das ging insgesamt 3,5 Jahre. Das war dann, ja, das war ein BWL-Bachelor, parallel eine Ausbildung zum Industriekaufmann und dann eben auch für den kompletten Zeitraum parallel eben die Arbeit im Unternehmen. Und das war echt eine gute Sache, muss ich sagen. Also zum einen habe ich da echt viele Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch sehr, sehr eng befreundet bin und verbunden bin und ein riesen Netzwerk damals schon aufgebaut. Zum anderen fand ich es aber auch super, dass man genau diese Kombination hatte aus dem theoretischen Lernen in der Uni, aber dann auch direkt die praktische Umsetzung im Unternehmen. So parallel schon Geld verdient, das war auch nicht schlecht. Und das heißt, das war für mich eine super Sache. Vielleicht, und ihr bremst mich ein bisschen, wenn ich zu viele Geschichten von der guten alten Zeit erzähle, aber damals war das noch nicht ganz so üblich, viele Praktika zu machen während des Studiums. Mhm. Ja, mittlerweile, wenn ich mir unsere Praktikanten bei uns im Team anschaue, die sind im dritten Semester und haben schon 5 Praktika gemacht. Ein bisschen überspitzt gesagt, wobei auch solche Fälle gibt es wirklich. Da hat man auch direkt viel praktische Erfahrung. Damals war das noch nicht so. Damals war es eher so das klassische Studium. Damals war es sogar noch, ich habe einen Bachelor gemacht. Das war gerade die Umstellung zwischen Bachelor, Master und dem Diplomsystem. Mhm. Und davor war das halt so ein Diplomkaufmann. Da war man irgendwie mit 27, 28 fertig. Und in den Semesterferien hat man halt als Kellner gejobbt, um das ganze Studium sich irgendwie zu bezahlen. Hat aber nicht in der M&A-Beratung oder irgendwo in einem Unternehmen ein fachliches Praktikum gemacht. Das war damals viel, viel weniger verbreitet wie heute. Und deswegen war das für mich damals einfach eine super Kombination aus Theorie in der Uni und praktischer Arbeit dann im Unternehmen. Und ja, genau, das war eigentlich eine ganz gute Sache, die ich auch per se echt nur empfehlen kann. Und wir haben auch heute, wir haben regelmäßig Kandidaten bei uns im Team, die ein duales Studium gemacht haben. Und ich glaube, man merkt das schon ein bisschen, dass man eben nicht nur die Theorie mitbekommen hat, sondern auch wirklich weiß, wie ein Unternehmen von innen tickt und wie die Dinge, die man in der Uni lernt, auch dann wirklich umgesetzt werden. Und deswegen, also ich bin von diesem System echt begeistert. Also mir hat zumindest damals sehr geholfen.
Also ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich habe jetzt ganz klassisch an der Uni studiert und hätte ich keine Praktikas gemacht, hätte ich nie ein Unternehmen von innen gesehen. Und es ist halt schon nochmal was anderes, wenn du in einer Finance-Vorlesung sitzt und dann irgendeiner dir irgendwas über einen Zinssatz erzählt, aber oder wenn du in einer Firma sitzt und dann selbst irgendwas ausrechnest mit Excel, das macht natürlich viel mehr Spaß und am Ende auch Ergebnisse hast, sage ich jetzt mal.
Ja, total, total.
Ja, und das heißt, du bist dann von zu Hause raus und dann direkt ins duale Studium gesprungen, sage ich jetzt mal, und hast dir einfach gar nicht wirklich irgendwie andere Gedanken gemacht, oder?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm und ein bisschen naiv, aber tatsächlich war das so. Also ich habe mir damals so ein paar, da gab es so Infoveranstaltungen, die habe ich mir angeguckt und das fand ich irgendwie alles ganz, ganz passend. Und Siemens als Konzern ist jetzt auch nicht der schlechteste Arbeitgeber und habe mit ein paar Leuten gesprochen. Da gab es dann ganz coole Dinge, die damals für mich total begeisternd waren, dass man dann eben aus der kleinen Stadt heraus schnell nach München kommt und dann eben dort bei Siemens arbeiten kann. Und da gab es solche Auslandsprogramme, wo man auch dann über Siemens recht schnell ins Ausland kam dort arbeiten konnte und insofern bin ich da wirklich relativ naiv damals rangegangen und hatte zu dem Zeitpunkt nicht, aber auch, wenn ich darüber nachdenke, auch nachher in meiner Karriere nicht, sondern fest den Karriereplan im Kopf. Ja, auch da gibt es ja ganz viele sehr, sehr junge Menschen, die mit 15, 16 schon genau wissen, wo sie den Bachelor machen und welche Praktika sie parallel machen und was sie dann im Gap Year machen und wo sie dann den Master machen und wo es dann als Berufseinstieg hingeht und welchen Job sie mit 40 Jahren machen werden. Das finde ich immer total beeindruckend. Auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite finde ich es aber auch immer so ein bisschen erschreckend, weil ich dabei viele Menschen sehe, die sich auch sehr, sehr stark unter Druck setzen und vielleicht ein Idealbild in sehr, sehr frühen Jahren vor Augen haben, wo sie gar nicht wissen, ob sie da 20 Jahre später überhaupt noch Bock drauf haben. Deswegen ist es, glaube ich, per se ist es immer gut, einen groben Fahrplan vor Augen zu haben, wo man hin möchte. Trotzdem auch wichtig, immer sich selbst treu zu bleiben und auf sich selbst zu hören, worauf man wirklich Lust hat und was einen wirklich interessiert und vielleicht nicht einem Bild nachzueifern, was einem durch irgendwelche coolen Filme in den Kopf gesetzt wurden oder wo die Kumpels oder die Kommilitonen sagen, ja, du musst Investmentbanking machen und deswegen klemmt man sich da voll rein, obwohl man eigentlich viel lieber was ganz anderes machen möchte. Das heißt, aber das muss man, glaube ich, auch im Laufe der Zeit erst lernen, da dann sich selbst gegenüber so offen und so reflektiert zu sein, den Dingen nachzugehen, wo man Lust drauf hat. Und bei mir war das dann wirklich fast so, bei allen Karrierestufen, die ich so hatte, bei allen Jobwechseln, die ich hatte, dass ich einfach, wir können das gleich sicherlich noch im Detail besprechen, welche Jobs das so waren, aber im Grunde habe ich immer das gemacht, was ich in dem Moment als richtig angefühlt hatte, worauf ich Lust hatte. Und das war dann bei dem Berufseinstieg bei Siemens, war das so, ja, dass ich dachte, das wäre jetzt der richtige Schritt und alles, was ich gehört habe, klang irgendwie gut. Und ich habe dann gar nicht so großartig mich mit Alternativen beschäftigt und mich bei anderen Unis gar nicht beworben oder eingeschrieben. Und bei späteren Jobwechseln war es dann ähnlich. Ich habe die Dinge so lange gemacht, wie ich dafür begeistert war und so lange, wie es mir Spaß gemacht hat. Und wenn ich irgendwo an einem Punkt war, wo es mich dann gelangweilt hat oder wo ich andere Dinge lieber machen wollte, habe ich eben diesen Schritt gemacht. Aber eben nicht mit dem Plan, was ist der übernächste Schritt und der Schritt danach, sondern einfach immer, was fühlt sich gerade gut an. Und
ja, aber finde ich auch irgendwie richtig cool und einfach so ein bisschen beruhigend tatsächlich, weil wenn wir jetzt unsere, ich sag mal, Kommilitonen sehen, da beobachte ich auch relativ oft, die machen sich einen Plan und dann gibt es halt coole Firmen, sage ich jetzt mal, da wollen sie unbedingt rein und dann sind sie drin und dann denken die halt schon über den nächsten Schritt nach und denken sich so, okay, ich habe jetzt ja 10.000 Offers, sage ich jetzt mal, und dann ist man tatsächlich auch überfordert. Also ich finde es eigentlich auch ganz cool, ja, denkt man sich 5 Sachen aus, okay, wenn was davon klappt, dann mache ich das einfach mal, bis ich dann, sage ich jetzt mal, selbst keine Lust mehr habe. Deswegen richtig, richtig cool, dass du das gerade mit uns geteilt hast. Ja. Kommen wir dann mal zum nächsten Schritt. Du warst dann lange bei Siemens, ne? Und bist dann irgendwann gewechselt. Willst du uns den Grund erklären, nochmal spezifischer, warum du gewechselt bist und wohin?
Ja, gerne. Also ich war insgesamt 4 Jahre bei Siemens und von diesen 4 Jahren waren im Grunde 3,5 Jahre dieses duale Studium. Ja, das heißt, nach dem Abschluss von dem dualen Studium war ich dann gar nicht mehr so lange dort. Und der Grund dafür war relativ einfach. Ich habe damals bei einer Einheit von Siemens gearbeitet, die hieß Siemens Mobile. Das wird euch gar nicht sagen, aber ihr werdet überrascht sein, Siemens hat auch mal Handys gebaut. Oh. Damals hießen Handys noch Handys und die hießen noch nicht Smartphones. Und hatten auch wie ihnen nicht viel Smartes drin, aber Siemens war da tatsächlich im Weltmarkt Nummer 3. Aber genau, bei dieser Einheit von Siemens war ich. Aber das Geschäft wurde irgendwann verkauft, weil Siemens dann gemerkt hat, dass innerhalb von so einem großen Industriekonzern so ein Konsumgütergeschäft eben doch nicht so gut funktioniert und dass da sehr, sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, um technologisch up-to-date zu bleiben und eben nicht vom Wettbewerb überholt zu werden. Und das war innerhalb von einem großen Konzern wie Siemens sehr, sehr schwer möglich. Und deswegen, das Geschäft das war relativ groß, in der Spitze so gut 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, aber war immer defizitär. Wow. Und wurde irgendwann verkauft. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also das Geschäft war insolvent und zu dem Zeitpunkt, auch schon vor der Insolvenz, war ich nicht mehr so richtig glücklich mit dem reinen Konzernleben. Ja, auch wenn das irgendwie damals die coole, hippe, junge Einheit war, trotzdem war es halt ein Konzern. Und das war nicht mehr so richtig das Arbeitsumfeld, in dem ich mich so wahnsinnig wohlgefühlt habe. Und deswegen war ich zu dem Zeitpunkt dann eh schon offen. Dann war die Insolvenz da. Viele Kollegen sind zurück zu Siemens gegangen. Ja, die haben dann wirklich alle Mitarbeiter, die zurück wollten, wieder mit aufgenommen. Das war dann für mich aber keine Option. Und ich wollte dann lieber in die Beratung gehen. Und habe eben über den Job bei Siemens zum einen erstmalig so in Unternehmensübernahmen reinschnuppern können und zum anderen relativ intensiv immer Unternehmenszahlen analysiert und war da ja in den Reporting, Controlling, Finanzanalyse-Themen sehr, sehr tief drin. Und wollte das dann noch intensiver machen und bin dann eben in die Beratung gegangen zu PwC. War viel, viel dynamischer und das war dann genau das Umfeld, in dem ich mich dann auch wohlgefühlt habe.
Ja, das heißt für die Zuhörer, du bist dann in die M&A-Beratung
genau, gerutscht, ja, oder? Man muss da ein bisschen abgrenzen. Wenn du von M&A-Beratung sprichst, ist damit in den meisten Fällen die Verkäuferberatung gemeint, also dass du eben als M&A-Berater das Mandat hast, ein Unternehmen zu verkaufen. Ich habe Due-Diligence-Beratung gemacht. Das heißt, auch im M&A-Beratung Kontext. Hast du halt dann irgendwann, wenn der Deal relativ weit fortgeschritten ist, beauftragt der Käufer in der Regel ein Due Diligence Team. Das kann dann vom PwC sein oder von KPMG oder von Deloitte oder von EY. Das sind meistens so einer von den Big Four, die dann eben die Due Diligence machen. Und die gucken sich dann für einen Zeitraum von 2 bis 4 bis 6 Wochen das Unternehmen ganz genau an, das zum Verkauf steht, und analysieren das von oben nach unten und krempeln das einmal komplett um. Und das habe ich gemacht. Und also eben nicht den Verkaufsprozess als solchen geleitet, sondern eben die Unternehmensanalyse im Rahmen von diesen Verkaufsprozessen.
Dann würde ich dich gerne noch fragen, was hat denn dir da besonders Spaß gemacht bei der Arbeit? Weil es klingt ja schon so ein bisschen trocken.
Ja. Was hat mir Spaß gemacht? Also in der Tat, ja, na gut, natürlich musst du Lust haben, dich mit Unternehmen und mit Geschäftsmodellen und aber auch mit Finanzwerken von einem Unternehmen zu beschäftigen. Und ich bin jemand, ich kann, also wenn ich einen Businessplan von einem Unternehmen sehe und auch die historische Entwicklung, die Zahlen erzählen mir etwas. Ja, ich kann da irgendwie eine Geschichte sehen in den Zahlen. So, und wenn ich sowas dann diskutieren kann mit dem Management, was war die Strategie vom Unternehmen in der Vergangenheit, wie hat sich das im Zahlenwerk niedergeschlagen, was ist die Strategie für die Zukunft, wie ist das Wettbewerbsumfeld, wie ist das Marktumfeld, was treibt das Unternehmen und wie soll sich das in Zukunft im Unternehmen niederschlagen, dann macht mir das Spaß, sowas genau zu verstehen und dann eben nicht nur das strategische Blabla in Anführungszeichen genannt zu bekommen, sondern auch das dann anhand von einem Businessplan nachvollziehen zu können und da dann auch tief einzusteigen. Also damit beschäftige ich mich einfach gerne. Und was dazu noch cool war, bei großen Transaktionen dann mit dabei zu sein. Das heißt, ja, damals gab es die Übernahme von Hugo Boss zum Beispiel, wo ich dann eben als Berater mit dabei war. Oder Air Berlin und TuiFly haben damals eine Partnerschaft gemacht. Und wenn du halt dann bei solchen Transaktionen als Berater mit dabei bist und dann mit den Vorständen von großen Konzernen sprechen darfst und deine Themen da stellen darfst und denen auf den Zahn fühlen kannst, viel in der Welt unterwegs bist, ganz viele spannende Menschen kennenlernst, das hat mich einfach begeistert. Ja, und dann eben die Transaktionen, die man so in der Presse mitbekommt, da dann wirklich hautnah mit dabei zu sein, das fand ich cool. Und deswegen habe ich das dann, also gerade in den ersten Jahren, dann auch sehr motiviert.
Ja, das ist richtig cool. Jetzt hat man mal so ein Bild dazu, wenn du erzählst, wer mit wem transformiert oder fusioniert hat. Weil viele Leute natürlich sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Man sieht sowas ja immer dann in den Nachrichten, sage ich jetzt mal, in der Tagesschau. Und eigentlich hat man als Autonormalverbraucher gar keine Ahnung, was dahinter steckt, wie viele Leute daran arbeiten und wie viel Zeit ja, da auch drauf geht, sage ich jetzt mal.
Ja.
Richtig, richtig cool. Du bist danach wieder gewechselt ins Private Equity, oder?
Ganz genau richtig. Also ich war insgesamt 6 Jahre bei PwC, was so ein bisschen länger ist als die übliche Halbwertszeit. Ja, normalerweise ist es immer so, wenn man da relativ jung einsteigt, dann macht man das so für 2, 3 Jahre und dann lernt man dabei wahnsinnig viel. Also auch das kann ich wirklich nur empfehlen, jungen Menschen als Berufseinstieg bei einer großen Professional Services Firma, sei es jetzt in der Due Diligence Beratung oder auch meinetwegen in der Strategieberatung bei BCG oder McKinsey oder sowas, anzufangen. Da lernt man einfach wahnsinnig viel. Also neben einem Netzwerk, den man schon relativ früh aufbaut, bekommt man auch eine wahnsinnige Methodenkompetenz einfach, dass man wirklich geschliffen wird, ja, gemein gesagt geschliffen wird, wie man arbeitet. Und so für die ersten 2, 3 Jahre nach dem Berufseinstieg ist das echt eine super Erfahrung, die man mitnehmen kann. So, und deswegen machen das eben auch viele dann eben 2, 3 Jahre, weil man arbeitet da schon sehr, sehr viele Stunden, ist auch sehr, sehr viel unterwegs, verdient vielleicht ein paar Euro mehr als in einem anderen Job, aber das ist schon ein sehr, sehr intensives Leben. Insgesamt 6 Jahre dort, vor allen Dingen deswegen, weil ich hatte das Glück, ich habe einen ganz ordentlichen Job gemacht und hatte aber auch das Glück, ganz gute Mentoren zu haben, die bei PwC ein bisschen was zu sagen hatten. Und deswegen bin ich recht ordentlich so durchbefördert worden. Es gibt normalerweise immer so Karrierestufen, die man 2, 3 Jahre lang macht und dann wird man befördert. Und das ging bei mir ein bisschen schneller, sodass ich dann sehr, sehr früh schon recht viel Verantwortung übernehmen konnte, was dann mich einfach motiviert hat, auch ein bisschen länger da zu bleiben, weil mein Aufgabenumfeld sich sehr, sehr schnell immer erweitert hat. Das hat mich damals sehr, sehr motiviert. Und deswegen war ich dann eben etwas länger da. Trotzdem kam dann für mich nach hinten raus die Frage, das war dann so während meines 5. Jahres dort, ist das jetzt hier der Karriereweg, den du weitergehen willst? Oder ist es vielleicht doch nochmal was anderes? Ja, ich war zu dem Zeitpunkt Senior Manager. Das ist so die Karrierestufe vorm Partner, zumindest damals gewesen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch 1, 2 weitere Stufen, Director oder so, die dazwischen gezogen wurden. Aber damals war das als Senior Manager war so der letzte Schritt, bevor man Partner wurde. Und ich war damals 28, 29. Und für mich war dann eben die Frage, okay, gehst du jetzt hier diesen Partnerweg bei PwC mit all dem, was dazugehört? Und was dazugehört, ist zum einen ein super Gehalt, das ist das Coole. Was aber auch dazugehört, ist eine 70, 80 Stunden Arbeitswoche, wo ich viele mahnende Beispiele gesehen habe, dass das Familienleben jetzt nicht unbedingt sehr, sehr kompatibel dazu war. Und also es gibt sicherlich andere Partnerrollen in anderen Berufsfeldern, wo man als Partner irgendwann anfangen kann, eher eine etwas ruhigere Kugel zu schieben und vielleicht nur Relationship-Arbeit macht und ein bisschen mehr Vertrieb macht und ganz viel lecker essen geht. In dieser Rolle wäre das nicht so gewesen. Ja, da bist du als Partner zumindest die ersten, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre immer noch brutal tief operativ mit drin und arbeitest immer noch super viel. Und wie gesagt, ich habe da echt viele mahnende Beispiele gesehen, wo dann die Scheidung relativ schnell kam oder die Partner dann von den Kindern nichts mehr mitbekommen haben. Das war jetzt nicht so das Bild, was ich im Kopf hatte für meinen Lebensentwurf. Und genau, das heißt, so 100% hatte ich nicht mehr den Plan, dort eben Partner zu werden oder diesen Karriereweg dann zu gehen. Und hatte aber auch nicht mehr so richtig Lust drauf, nur als Berater zu arbeiten und eben viele clevere Gedanken irgendwie Leuten zu erzählen oder auf ein Stück Papier drauf zu schreiben und dann gucken, wie andere Leute das umsetzen. Sondern ich wollte eben selbst mehr mit umsetzen und wollte längerfristig mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und genau, habe deswegen dann angefangen, so langsam meine Fühler auszustrecken, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, auch auf die andere Seite zu wechseln, also sprich eben auf die Investorenseite. Und ja, die Möglichkeit gab es dann zum Glück und bin dann zu einem PE-Fonds gewechselt, den ich beratend bei einigen Transaktionen mit begleiten durfte. Und deswegen war das dann für mich irgendwie auch ein No-Brainer zu sagen, okay, dann verlasse ich jetzt eben PwC und wechsle dann eben zu diesem PE-Fonds, um dort dann eben Partner zu werden.
Eigentlich finde ich die Unternehmensberatung auch gar nicht so verkehrt, weil ich mache gerade bei Porsche Consulting mein Praktikum.
Ja.
Und richtig witzig, da hatte ich letztens einen Vortrag von dir irgendwie gesehen.
Ja.
Du warst da irgendwann mal und dachte mir so, hey, wie cool, und du sitzt bald bei uns im Podcast einfach. Das kann ich ja gar keinem erzählen, das glauben die mir ja gar nicht.
Ja, das war.
Aber
das,
so ist das manchmal, ne?
Ja, das war, glaube ich, bei dem, wie hieß denn das, das Porsche Consulting Team Meeting oder so, kurz vor Weihnachten müsste das gewesen sein.
Ja, genau. Da stellen die immer irgendwie, die den Gründerpreis gewonnen haben,
ganz
vor.
Genau, ganz genau, richtig.
Also genau, und da habe ich dich gesehen. Dachte ich mir so, hey, wie cool. Und dann meinte mein Kollege, ey, guck mal, der ist bald bei uns.
ja, das stimmt. Ja genau.
Wir richtig.
Das, vielleicht kommt das nachher nochmal zur Sprache, aber wir waren in der Tat letztes Jahr Preisträger vom Deutschen Gründerpreis und Porsche ist einer der Ausrichter vom Deutschen Gründerpreis zusammen mit dem Sparkassenverband, dem ZDF und dem Stern. Und deswegen gibt es dann eben für alle Preisträger, es gibt immer pro Kategorie gibt es 3 Preisträger von vielen, vielen Bewerbern. Und genau, als Preisträger bekommt man dann eben unter anderem auch ein Porsche Consulting Projekt, wo wir eben ein Strategieberatungsprojekt mit Porsche Consulting gemacht haben. Das war dann im Q4 letzten Jahres, dass wir uns im Grunde ein Thema aussuchen durften und dann ein Team hatten von Porsche Consulting, das dieses Beratungsprojekt für uns umgesetzt hat. Und weil die irgendwie alle unsere Gründerstory ganz cool fanden, hatten die dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, dann ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, super. Da freue ich mich, dass es für euch geklappt hat. Und ich hoffe, du bist natürlich zufrieden mit der Leistung von Porsche Consulting. Nee, aber ich muss sagen, Beratung ist eine super Sache. Da sind super ambitionierte Leute auch einfach. Man muss niemanden motivieren, klar. Die Arbeitsstunden sind schon etwas länger. Aber wie du gesagt hast, die Lernkurve ist absolut steil.
Genau.
Und also du hast es eigentlich ganz schön formuliert, dass man da so geschliffen wird und Methodik lernt. Und das hat mich schon angefixt. Dachte mir, okay, vielleicht mache ich einfach noch ein Praktikum und dann vielleicht habe ich dann so gute Skills, dass man mich irgendwo hinstellen kann und würde klarkommen, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Deswegen sehe ich da absolute Vorteile für Leute, die im Consulting irgendwie mal ein Praktikum oder so gemacht haben.
Ja, total.
Genau. Da du dann bei einem Private Equity warst und wahrscheinlich dann da deinen Mitgründer kennengelernt hast, genau, würde ich jetzt gerne mal an Jakob übergeben.
Genau, weil jetzt wechseln wir vielleicht in deinen vermutlich spannendsten beruflichen Abschnitt. Du hast dich selbst nicht gemacht, du bist Unternehmer geworden. Ne?
Ja.
Kannst du vielleicht kurz noch erklären, was Deal Circle, die Firma, die du gegründet hast, macht?
Ja. Also ich mache es in einem Satz und danach werde ich es noch ein bisschen detaillierter erklären. Aber in einem Satz kann man sich es vorstellen wie eine Art Parship oder für die jungen Zuhörer unter uns wie eine Art Tinder für Unternehmensverkäufer. Ja, das heißt, wir bringen Unternehmenskäufer und Unternehmensverkäufer oder deren Berater bringen wir zusammen. Ja, wie wir das machen und warum wir das machen, gleich im Detail.
Okay, und du hast dann deinen Co-Gründer kennengelernt im Private Equity. Woran hast du gemerkt, dass man mit ihm gut gründen kann oder wie seid ihr dann überhaupt auf die Idee gekommen?
Auch das war im Grunde wie bei den vorherigen Jobs. Also in dem PE-Job, den habe ich auch in Summe 6 Jahre gemacht. Also ihr merkt, ich bin jetzt nicht jemand, der nach 1-2 Jahren dann den Job wieder wechselt, sondern das kann auch dann mal für ein paar Jahre länger so sein, dass mir Dinge Spaß machen. Und wenn mir das Spaß macht, dann mache ich es auch dann noch länger. Und genau, diesen PE-Job habe ich 6 Jahre gemacht. Und ich hatte da neben den Direktinvestments, hatte ich den Hut auf für das Thema Deal Sourcing. Und Deal Sourcing heißt im Grunde, dass du als Finanzinvestor laufend Transaktionstargets kennenlernen möchtest. Also du willst dein Geld ja irgendwie investieren und dafür musst du wissen, welche Unternehmen stehen gerade zum Verkauf und wo kann man investieren. So, und diesen Vorgang nennt man Deal Sourcing, also sich mit ganz vielen Multiplikatoren und Beratern im Markt immer auszutauschen, um zu wissen, welche Transaktionen sind gerade im Markt, und dann gibt man seine Angebote ab und dann beschäftigt man sich damit und so weiter. Das Deal Sourcing ist ein ganz, ganz wesentlicher Wertschöpfungsschritt für einen Finanzinvestor, ja, weil platt gesagt, wenn man keine Deals hat auf dem Tisch, in die man investieren kann, dann wird es schwer, das Geld irgendwie unterzubringen. Mhm. Und leider ist das Wettbewerbsumfeld mittlerweile relativ hart. Also es gibt extrem viele Finanzinvestoren. Man könnte fast sagen, Geld ist ein Commodity mittlerweile. Und es gibt tausende Investoren, die mit einem ganz großen Sack voll Geld unterwegs sind und gerne investieren möchten. Deswegen muss man versuchen, sehr, sehr frühzeitig coole, spannende Targets kennenzulernen, in die man hinein investieren kann. So, und deswegen haben wir damals unser Deal Sourcing sehr, sehr strukturiert aufgebaut. Und da hatte ich dann eben mit dem Greg gemeinsam, meinem Mitgründer gemeinsam, den Hut eben auf für das Thema Deal Sourcing. So, wie haben wir das damals gemacht? Wir haben ein großes CRM-System aufgebaut, haben da in Summe, glaube ich, knapp 1200 M&A-Beratungshäuser reingebracht. Ein kleiner Einschub: M&A-Beratungshäuser brauchst du deswegen, weil die Unternehmensinhaber in der Regel einen Verkaufsprozess nicht alleine durchführen. Ja, also wenn ich jetzt Mitte 50 oder Mitte 60-jähriger Inhaber bin von einem Maschinenbauunternehmen, dann gehe ich in der Regel nicht selbst auf die Suche nach einem passenden Käufer, sondern dann mandatiere ich eben einen M&A-Berater, Finance-Berater oder eine Investmentbank, gibt es tausend Begriffe für, die dann eben diesen Verkaufsprozess durchführen. Ja, das heißt, als PE-Fonds versuchst du immer mit diesen M&A-Beratern als Multiplikatoren im Kontakt zu sein, weil die haben dann eben die Verkaufsmandate. So, lange Rede, kurzer Sinn, das haben wir gemacht mit einem sehr, sehr strukturierten Ansatz, mit Besuchsplänen und haben im Grunde das ganze Jahr über ganz viel Kaffee getrunken, ganz viel Mittag gegessen und mit tausenden Menschen gesprochen. Und dabei wurde uns sehr, sehr regelmäßig ein Problem gespiegelt innerhalb von diesem Marktsegment, vor allen Dingen bei kleinen Transaktionen. Ja, im Grunde kann man sagen, umso kleiner die Deals werden, umso größer ist das Problem. Das Problem ist, dass der Markt wahnsinnig intransparent ist und sehr, sehr fragmentiert. Es gibt viele Kleinstberatungshäuser, die Verkaufsmandate haben. Und auf der anderen Seite gibt es zigtausend potenzielle Käufer, die gerne investieren würden. Die finden aber nicht zwangsläufig zueinander. Und deswegen haben wir mit sehr, sehr vielen M&A-Beratern gesprochen, die uns ihr Leid geklagt haben, wie schwierig das ist, passende Käufer zu finden, wie gering die Abschlussquoten auch sind, wie viele Deals scheitern, weil man eben nicht den passenden Käufer an die Angel bekommt. Und für uns war das irgendwie so abstrus, weil wir dachten, shit, wir investieren so viel Zeit und so viel Geld ins Deal Sourcing, versuchen da uns abzustrampeln, um mit allen Leuten irgendwie im Kontakt zu bleiben. Und neben uns versuchen das hunderte oder tausende andere Investoren ganz genauso. Und trotzdem sagt uns die Verkäuferseite, dass es keine Käufer gibt für die Deals. Das haben wir dann versucht, einfach ein bisschen besser zu verstehen, woran das liegt, und haben dann 80, knapp 90 relativ strukturierte Interviews geführt, um wirklich zu verstehen, wie tickt der Markt, welche Lösungen werden im Markt eingesetzt. Vor allen Dingen eben für das Matchmaking, also wie wollen M&A-Berater passende Käufer suchen und finden. Welche Datenbanken setzen sie ein, welche Plattformen oder Marktplätze setzen sie ein, was geht gut, was klappt nicht so gut, was würden sie sich wünschen? Und im Grunde, vor allen Dingen aus diesem, was würden sie sich wünschen, daraus haben wir dann irgendwann das Geschäftsmodell von Deal Circle konzipiert. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch beide nicht mehr so 100% glücklich bei dem PE-Fonds. Ja, das kam dann natürlich, sowas kommt dann immer irgendwie zusammen. Ja. Ne? Wenn man 100% happy ist mit etwas, dann beschäftigt man sich nicht mit neuen Ideen, zumindest nicht in der Regel. Und bei uns war das so, wir waren beide nicht mehr so 100% glücklich, haben so ein bisschen damit geliebäugelt, vielleicht auch den Job zu wechseln, zu einem anderen Fonds zu gehen. Und parallel kam dann eben dieses Gefühl auf, Mensch, da fehlt vielleicht was im Markt. Und ja, dann haben wir, das war so über die Weihnachtszeit, 2017, 2018, haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir viele, viele Jahre lang als Berater und als Investoren Leuten erzählt, wie sie ihr Geschäft machen sollen. Und jetzt scheinen wir hier echt eine Idee zu haben für etwas, was ein Marktbedürfnis abbildet. Jetzt müssen wir auch einen Arsch in der Hose haben und uns trauen, das umzusetzen.
Das ist natürlich mega interessant, dass ihr auch davor schon so viele Interviews geführt habt und ihr habt das jetzt nicht so aus dem Nichts gegründet, sondern bevor ihr gegründet habt, habt ihr also schon sehr viel Analyse betrieben, um so zu verifizieren, ob das Geschäftsmodell, was ihr euch erstmal im Kopf ausgedacht habt, dann auch tatsächlich funktioniert. Was mir jetzt so irgendwie im Kopf hängen geblieben ist, dass wenn es um so große Summen geht, wie wenn jemand seine Firma verkauft, die er sehr lange ja aufgebaut hat, wie gewinnt man denn das Vertrauen von solchen Leuten oder eben auch von den M&A-Beratungen als neue, hippe Firma, die jetzt vielleicht noch nicht so etabliert ist?
Vielleicht antworte ich da mal zweigeteilt drauf. Denn bei den M&A-Beratern, mit denen wir auch jetzt bei Deal Circle arbeiten, das ist ein bisschen was anderes, wie wenn du als Finanzinvestor versuchst, ein Unternehmen zu kaufen. Das ist eine andere Rolle. Wenn du als Investor dich mit einem Unternehmenskauf beschäftigst, dann in der Tat ist es wahnsinnig wichtig, damit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl ranzugehen. Das heißt, du musst deine Hausaufgaben sehr, sehr gut machen, das Unternehmen sehr, sehr gut verstanden zu haben, klar, also das Geschäftsmodell, das Zahlenwerk durchdrungen zu haben, aber auch Markt- und Wettbewerbsumfeld, Produkte, Technologien recht gut verstanden zu haben, weil, wenn du dem Unternehmer erstmalig dann persönlich gegenüber sitzt, dann sollte er das Gefühl haben, okay, derjenige, mit dem ich hier gerade spreche, das ist ein guter Nachfolger für mein Lebenswerk. Ja, das ist jemand, an den ich mit gutem Gewissen mein Baby, das ich irgendwie über Generationen vielleicht aufgebaut habe, wo ich x-hundert Mitarbeiter habe, die sich auf mich verlassen als Unternehmer, dass ich den richtigen Partner für die Zukunft wähle, dass ich da den richtigen an der Angel habe. Das heißt, natürlich kann man sich nie wirklich auf Augenhöhe mit dem Unternehmer unterhalten, ja, weil man hat sich da reingearbeitet, aber man hat jetzt nicht zig Jahre in dem Markt gearbeitet. Ja. Dafür beschäftigt man sich auch mit zu vielen unterschiedlichen Märkten. Aber trotzdem kann man dem Unternehmer, allein nur wenn es ein Zeichen der Wertschätzung ist, ihm das Gefühl geben, okay, da hat sich echt jemand mit mir auseinandergesetzt. Und ja, der hat nicht jedes Detail verstanden, das kann auch nicht innerhalb von ein paar Wochen alles dieses Wissen aufbauen. Aber da ist jemand, der ist wirklich interessiert, der hat viel Zeit investiert, und der will sich drum kümmern. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und dabei machen viele Investoren auch vieles falsch. Ja, gerade die Finanzindustrie ist ja häufig geprägt davon, dass da Menschen sehr, sehr analytisch rangehen und vielleicht eher rational kühl an manche Analysen herangehen. Und das fliegt einem natürlich sofort um die Ohren, wenn man dann einem Unternehmer gegenüber sitzt, wo man nur über das Zahlenwerk sprechen möchte und dann vielleicht noch oberlehrerhaft daherkommt und dann versucht, dem Unternehmer irgendwas zu erklären. Das fliegt einem sofort um die Ohren und dann hat der sofort keine Lust mehr darauf, das Unternehmen an denjenigen zu verkaufen. Ja, das heißt, da mit einer gewissen Demut ranzugehen, viel Zeit vorher in die Vorbereitung hinein zu investieren, auch mit einer gewissen emotionalen Intelligenz versuchen zu verstehen, was sind die Bedürfnisse von dem Gegenüber, was treibt den an den Menschen, das ist sehr, sehr wichtig. Und so kann man dann eben das Vertrauen auch aufbauen, auch wenn es dann vielleicht einen erheblichen Altersunterschied gibt, wenn es natürlich einen Erfahrungsunterschied gibt. Trotzdem kann man dann eben demjenigen das Gefühl geben, Mensch, das hier ist der richtige Nachfolger.
Was ist so der häufigste Grund, warum Firmen verkauft werden?
Das ist gut, dass du das fragst, weil so kann ich noch ein bisschen mehr Kontext geben. Denn wir sprachen gerade so von den großen Transaktionen, die man in der Presse liest. Mhm. Die gibt es natürlich, ja, dass ein großer Konzern was verkauft oder es gibt einen großen PE-Fonds, der vielleicht ein Portfoliounternehmen verkauft. Ja, das gibt es, aber das ist nur die Spitze vom Eisberg. Und der Rest vom Eisberg, das sind zigtausende Unternehmensnachfolgen, die einfach altersbedingt jedes Jahr anstehen. Ich stelle euch mal eine Frage. Habt ihr eine Idee, wie viele Unternehmensnachfolgen pro Jahr rein altersbedingt anstehen? Habt ihr irgendeine Idee?
Ich würde mal sagen, so um die 1000.
Ich würde sogar höher gehen, oder?
Ja, dann sag mal, schätz mal.
Ich hau einfach mal 5000 raus.
Ja, sind noch ein bisschen mehr. Die KfW veröffentlicht jedes Jahr dazu Studien und so einen Nachfolgemonitor. Sind knapp 200.000 Unternehmensnachfolgen jedes Jahr.
Was?
Die rein altersbedingt zu regeln sind. Ja, das kommt daher. Da sind extrem viele Kleinstunternehmen dabei mit einer Handvoll Mitarbeitern. Mhm. Ja. Das heißt, da ist der Kiosk um die Ecke genauso dabei wie eben ein mittelständischer Metallverarbeiter oder auch eine Digitalagentur, was auch immer. Aber es sind gut 200.000 altersbedingte Unternehmensnachfolgen pro Jahr. Und woher kommt die große Zahl? Du hast in Deutschland ganz dicker Daumen so um die 5 Millionen Unternehmen. Wie gesagt, inklusive vielen Kleinstunternehmen. Das Durchschnittsalter der Unternehmensinhaber, das ist eine erschreckende Zahl, mehr als ein Drittel der Unternehmensinhaber in Deutschland ist älter als 60 Jahre.
Oh. Oh Gott.
Es kommt noch viel auf uns zu in den nächsten
Jahren. Ganz genau richtig. Und das kommt daher, dass so langsam die Babyboomer-Generation, so aus den 60er Jahren, die geht langsam in Rente, ja, 60er, 70er Jahre, die kommen langsam ins Rentenalter. Und da spült einfach extrem viele Unternehmensnachfolgen jedes Jahr in den Markt. Zum Glück ungefähr die Hälfte der Nachfolgen kann innerhalb der Familien geregelt werden. Wenn es halt Kinder und Nachfolger gibt innerhalb der Familien, die Nachfolge antreten können. Das ist in ungefähr die Hälfte der Fälle dann die Nachfolgeregelung innerhalb der Familie. Das muss nicht immer das Beste sein fürs Unternehmen. Ja, denn wenn ich der Sohn bin von einem super Unternehmer, dann muss ich nicht selbst auch super Unternehmer sein. Das heißt, das muss fürs Unternehmen nicht immer der beste Weg sein, aber das ist zumindest eben der häufigste Weg, wie Unternehmensnachfolgen geregelt werden. Aber das heißt, es bleiben immer noch gut 100.000 Nachfolgen pro Jahr übrig, die extern geregelt werden. Und dann gibt es auch eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Unternehmensstilllegungen. so gut 20.000, 30.000 Unternehmen pro Jahr, die stillgelegt werden, weil eben keine Nachfolger gefunden werden. Aber dann gibt es eben auch eine Größenordnung, ungefähr plus minus 70.000 Unternehmen, die jedes Jahr verkauft werden. So, das heißt, es gibt immer diese schönen, coolen, großen Milliarden-Deals aus der Presse, aber das harte Brot- und Buttergeschäft von den M&A-Beratern ist wirklich die ganzen kleinen Unternehmen, die in Deutschland existieren, die händeringend um Nachfolger suchen, die eben auf diesem Weg mit zu begleiten und dann eben den am besten passenden Nachfolger zu finden. Und das ist in vielen Fällen eben die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Wie ist das dann? Verdient ihr pro vermittelter Transaktion oder zahlt ein M&A-Berater einfach ein fixes monatliches Geld, um auf eure Datenbank zugreifen zu können?
Es ist rein erfolgsbasiert. Der Modus ist so, der M&A-Berater nutzt uns, um Käufer zu finden. Also der M&A-Berater hat das Verkaufsmandat vom Unternehmensinhaber und wir sind im Grunde eine Art, in Anführungszeichen, verlängerte Werkbank vom M&A-Berater. Ja, das heißt, der schaltet uns ein, um die Käufer zu suchen und zu finden. So, und wir gehen dann eben auf die Reise und haben vorher schon von zigtausend Käufern Profile bei uns in der Datenbank. Wir haben so gut eine 250.000 Käuferprofile in unserer Datenbank hinterlegt. Oh. Und von Käufern, die uns im Grunde gesagt haben, wonach sie suchen. Oder wo wir über eigene generierte Daten ein Profil generieren konnten, um festzustellen, wer könnte wozu passen und wer könnte welche Art von Unternehmen kaufen wollen. Und die matchen wir dann eben zueinander. Und wir kriegen unser Geld aber in der Tat nur dann, wenn der Unternehmensverkauf erfolgreich abgeschlossen wurde. Ja, also wir kriegen keine Gebühren für die einfache Vermittlung. Wir bekommen keine Abo-Gebühren vom M&A-Berater, auch wenn das immer so schön ist, irgendwelche Abo-Umsätze zu haben. Das ist in dem Markt, passt das nicht so zu den Marktbedürfnissen. Mhm. Sondern wir kriegen unser Geld dann, wenn ein Deal erfolgreich abgeschlossen wurde, dann kriegen wir eine Provision, und zwar vom Käufer.
Was mir noch aufgefallen ist bei der Recherche, wo ich total überrascht war, ihr seid ja jetzt eine relativ große Firma schon. Ich habe irgendwo die Zahl 80 Mitarbeiter gelesen, vielleicht ist die jetzt falsch.
Ja.
Oder?
Aber
ihr habt nie eine Finanzierungsrunde aufgenommen. Der typische Weg von so einem Startup ist ja häufig, das Erste, was die machen, ist, sie laufen zu Investoren, suchen Seed-Finanzierung, Series A, Series B und so weiter. Aber ihr seid komplett gebootstrapped, ihr habt nie Geld von Investoren angenommen. Habt ihr einfach so viel Anfangskapital schon in der Tasche gehabt oder wie hat das funktioniert?
Hatten wir nicht. das hat auch dazu geführt, dass wir im ersten Jahr sehr, sehr langsam gewachsen sind. Wir haben gegründet. Das Einzige, was wir als Gründer investiert haben, ist, dass wir halt das Stammkapital von der GmbH eingelegt haben. Oder haben wir, also üblicherweise ist ja, oder mindestens ist ja 25.000 Euro Stammkapital, wovon man, wenn man möchte, nur die Hälfte auch einlegen muss. Wir haben ein bisschen mehr gemacht, also wir haben in Summe 40.000 Stammkapital eingezahlt. Das war jetzt aber auch im Grunde das Einzige, was wir zum Gründungszeitpunkt an Kapital eingezahlt haben. Und dann war aber das, also monetär fast größte Investment, dass wir ein Jahr lang uns kein Gehalt gezahlt haben. Das heißt, darauf haben wir dann verzichtet für ein Jahr. Und das war dann quasi das Investment. Aber das, wie gesagt, das führte dazu, dass wir im ersten Jahr relativ langsam gewachsen sind, weil, ich habe gerade gesagt, wir verdienen unser Geld nur dann, wenn ein Deal erfolgreich zustande kommt. Und die M&A-Deals, gerade in diesem Marktsegment, die dauern gerne mal 12 Monate. Das heißt, die ersten Umsätze haben wir in der Tat ziemlich genau ein Jahr nach Gründung erst erzielt. Das waren dann zum Glück signifikante Umsätze, weil auch größere Deals dann abgeschlossen wurden. Und das war dann quasi aus dem Umsatz heraus unser nachträgliches Funding ein Jahr nach Gründung. Aber was wir hatten damals war, wir hatten schon einen erheblichen Startvorteil, weil wir gegründet haben in einem Markt, den wir sehr, sehr gut kennen oder kannten damals schon. Und wo wir damals auch schon ein sehr, sehr großes Netzwerk hatten. Den Teil deiner Frage hatte ich vorher noch gar nicht beantwortet. Wie man das Vertrauen der M&A-Berater gewinnt als junge, coole, hippe Firma. In ganz großen Anführungszeichen, jung und hip und cool. Aber der Vorteil war eben der, dass die M&A-Berater, die uns bei DealCircle damals genutzt haben und auch heute noch nutzen, das waren Kontakte, die kannten wir aus dem vorherigen Job schon viele Jahre. Und die haben wir sogar ja mit einbezogen über die Interviews, die wir geführt haben, bei der Erstellung von dem Geschäftsmodell von DealCircle. Ja, das heißt, zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, konnten wir auf die Menschen zugehen, die wir schon seit 3, 4, 5 Jahren kannten oder teilweise noch länger, konnten denen sagen, du, wir sind jetzt hier mit DealCircle am Start, unser Modell ist das und das, in Klammern genau das, was du dir wünschen würdest. Und viele haben dann gesagt, ja, okay, klingt cool, ich kenne euch, ihr seid professionell, ich vertraue euch, ich teste das mal mit euch gemeinsam. So, und dann haben wir zum Glück scheinbar schon auch direkt zum Gründungszeitpunkt einen ganz ordentlichen Job gemacht, sodass dann eben die Berater uns immer mehr genutzt haben. Trotzdem war das schon auch eine strategische Entscheidung, zu sagen, nee, wir gehen jetzt nicht diesen investorengetriebenen Weg. Auch da zum Glück hat da der Greg, mein Mitgründer, mich immer gebremst. Also ich war immer eher derjenige, der gesagt hat, komm, wir können viel schneller wachsen, lass mal Kapital aufnehmen und wir legen gemeinsam los und wir drehen ein Riesenrad. Und er war da zum Glück, und ist auch bis heute noch, deutlich konservativer. Und was uns davor bewahrt hat, wahrscheinlich zu früh, auch auf einer zu geringen Bewertungsbasis, zu günstig Anteile abzugeben. Denn mit dem, was wir gemacht haben, haben dann schon relativ schnell einige Personen in dem Markt wahrgenommen und fanden das cool und kamen dann auf uns zu und haben gesagt, Mensch, cool, was ihr macht. Ich wäre als Business Angel gerne mit dabei. Ich überweise euch mal 50.000 Euro und dafür will ich dann, keine Ahnung, x Prozent der Anteile haben. Das wäre natürlich gerade ein paar Monate nach Gründung bisher nichts wert. Und da musste dann eben für wenig Geld dann viele Anteile abgeben. Und das wollten wir nicht. Und genau, so hat es dann zum Glück bis heute funktioniert, dass wir ohne Eigenkapitalinvestoren wachsen konnten. Ich will nicht ausschließen, dass wir das irgendwann mal ändern. Ja, denn der Markt gibt wahnsinnig viel her. Wir haben schon viel erreicht in den letzten Jahren und haben, glaube ich, eine ziemlich gute Brand in dem Markt auch aufgebaut. Und uns kennen viele Leute. Aber trotzdem ist es ein Markt, der brutal viel Potenzial bietet. Und bisher sind wir eigentlich nur in der Dachregion ernsthaft aktiv. Das, was wir machen, kannst du im Grunde europaweit oder vielleicht noch weiter international ausrollen. So, und vielleicht kommen wir irgendwann doch mal an den Punkt, dass wir sagen, wir nehmen jetzt einen externen Partner mit rein und nehmen x Millionen Kapital auf, um dann eben gleichzeitig vielleicht neue Produkte in den Markt zu bringen, internationalen Rollout zu machen, die Technologie noch stärker, noch schneller weiterzuentwickeln. Also das kann sicherlich irgendwann kommen. Bisher hatten wir den Punkt noch nicht.
Und was ist dann sonst noch bei euch so zukünftig geplant? Klar, ihr wollt wachsen, ihr wollt expandieren, aber gibt es da noch so logische Erweiterungen an das Geschäftsmodell, die man jetzt dann als nächstes in Angriff nehmen würde? Wie ist das?
Ja, die gibt es. Zwei Dinge haben wir im letzten Jahr lanciert und so ein bisschen rumgetestet, wie das Geschäftsmodell sein muss, wie der Product-Market-Fit sein muss. Ich glaube, wir sind noch nicht 100% heute bei dem richtigen Product-Market-Fit, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, Da sehen wir jetzt für 2024 dann eben erhebliches Potenzial für uns. Und wovon ich konkret spreche, ist im Grunde zwei Produkte. Das eine Produkt ist die Akquisitionsfinanzierung. Das müsst ihr euch so vorstellen. Bei einem M&A-Deal hast du immer, also in der Regel einen Teil Eigenkapital, den der Investor bezahlt. Und meistens holt der Investor sich aber ein Bankdarlehen für den restlichen Teil vom Unternehmenskaufpreis. Ja, wie bei einer Immobilie, da habe ich vielleicht, keine Ahnung, 80% vom Kaufpreis über ein Darlehen. Das ist beim M&A-Deal in der Regel nicht so. Das ist eher so 50% vielleicht vom Kaufpreis über ein Darlehen. Aber ich habe halt ein Bankdarlehen als Akquisitionsfinanzierung. So, und das wollen wir auch mit vermitteln. Ja, das heißt, wir wollen eben nicht nur den passenden Käufer vermitteln, sondern wollen dem Käufer dabei auch helfen, die Finanzierung aufzustellen für den Deal. Ja, und das haben wir im letzten Jahr gestartet und sind da jetzt an einem ganz, ganz guten Punkt, dass sehr, sehr viele Käufer auf uns zukommen und sagen, super, dass ihr mich damals für den Deal vermittelt habt. Ich bin jetzt in fortgeschrittenen Verhandlungen. Ich bin gerade dabei, die Finanzierung aufzustellen. Mit welcher Bank, mit welchem Debtfonds, mit welchem Finanzierer könnte ich sprechen, um diese Finanzierung aufzustellen. So, dann helfen wir eben dabei dann auch mit. Ist total komplementär, erhöht die Transaktionswahrscheinlichkeit und die Banken freuen sich über spannende Deals und der Käufer freut sich über eine einfachere Finanzierung. So, das ist das eine Produkt, was wir gerade jetzt noch stärker in den Markt bringen wollen. Das andere Produkt nennt sich bei uns Deal Circle Directory und ist im Grunde eine Art Vergleichsplattform für M&A-Tools. Ja, das heißt, da geht es dann darum, welche Datenräume für den M&A-Prozess brauche ich oder welche Liquiditätsmanagement-Tools brauche ich als Private Equity oder welche CRM-Systeme kann ich einsetzen, welchen Rechtsanwalt brauche ich. Also im Grunde eine Art Nachschlagewerk für Plattformen, für Tool-Provider, für Dienstleister rund um den M&A-Prozess. Genau, also das sind beides total logische, angrenzende Geschäfte, wo wir jetzt vor allen Dingen in 2024 einen starken Fokus drauf haben werden. Und dann, wie gesagt, also das ist im Grunde stärkere Durchdringung im deutschen Markt mit weiteren Produkten und dann eben in 2025, 2026 eben das Ganze noch deutlich internationaler ausrollen.
Also Kai, ich finde das richtig spannend tatsächlich, weil ich habe immer nur von M&A und Private Equity gehört und dachte so, ja okay, das ist irgendwie so eine Welt, da habe ich gar keinen Bezug zu. Und so wie du das jetzt erklärst und was du mit Deal Circle machst, klingt richtig schön dynamisch, würde ich mal sagen. Ich glaube, so ein Gründungsprozess oder die Entwicklung von einem Produkt macht halt dann schon Spaß, weil du am Ende dann irgendwie siehst, was du erschaffen hast. Ne?
Total.
Was mich noch interessieren würde, du hast nämlich vorhin angesprochen, dass der Craig ein bisschen konservativer ist als du. Und Ich habe auch öfters schon beobachtet, dass es eigentlich ziemlich gut ist, wenn zwei Gründer ein bisschen komplementär zueinander sind. Magst du uns dann irgendwie mal erklären, wie löst ihr eigentlich Probleme? Weil ich meine, ihr hängt ja bestimmt viel zusammen ab, ne? Ihr verbringt bestimmt auch mal eure Freizeit irgendwie zusammen.
Ja.
Und wie, ich sag mal so, wie trennst du das? Und habt ihr für euch irgendwie ein System gefunden, wie ihr Streit löst? Oder streitet ihr euch kaum oder ist es mehr eine Diskussion für dich?
Ich glaube, ein Vorteil, den wir haben, ist, dass wir vor der Gründung schon 6 Jahre zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir kannten uns auf der persönlichen, auf der menschlichen Ebene, kannten wir uns. Wir wussten, dass wir irgendwie das ein gemeinsames Wertesystem haben, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken. Also auch im geschäftlichen Umfeld, dass wir die gleichen Dinge richtig oder falsch sehen. Und das ist schon mal wichtig. Ja, das klingt so banal, aber gerade so ein gemeinsames Wertesystem zu haben, das hilft schon extrem stark. Und wenn man da auf einem Nenner ist. Und das wussten wir. Wir wussten auch, dass wir beide relativ gut strukturiert arbeiten können, auch miteinander arbeiten können, dass wenn wir uns gegenseitig, also miteinander, aber auch gegenseitig Ziele geben, dass wir uns darauf verlassen können, dass das dann auch so umgesetzt wird oder wenn mal etwas nicht umgesetzt wird, dass zumindest man dann eben offen darüber spricht und dass jetzt nicht der eine versucht, irgendwie vor dem anderen irgendwie wie ein Held rüberzukommen und dann vielleicht irgendwelche Misserfolge kaschiert werden, sondern dass da einfach beide total offen miteinander umgehen, auch wenn es mal nicht funktioniert. Das heißt, also eine sehr, sehr starke Vertrauensbasis und das hatten wir eben aus dem vorherigen Job, was wichtig ist. Wir sind komplementär insofern, dass ja, wir vielleicht als Typ unterschiedlich sind. Ich bin vielleicht ein bisschen weniger konservativ vielleicht und vielleicht auch ein bisschen mehr outgoing und er ist dann vielleicht ein bisschen introvertierter und aber das ergänzt sich ganz gut und ist insofern auch ganz, ganz schön. Ich meine, ich bin jetzt gerade bei euch im Podcast zu Gast und habe auch meinen eigenen kleinen Podcast Close the Deal, wo ich einmal die Woche über M&A-Transaktionen spreche und bei LinkedIn machen wir relativ viel und da ist das Profil relativ groß und halt hin und wieder mal eine Rede, also all solche Dinge. Das mache ich gerne und habe dann auch eine gewisse Bühne darüber. Und das will Greg aber gar nicht haben. Das heißt, da gibt es dann irgendwie keinen Neid oder sowas, weil ich dann vielleicht nach außen hin etwas präsenter bin. Das interessiert ihn ehrlicherweise, glaube ich zumindest, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Hin und wieder frage ich ihn auch, du, ich bin jetzt hier eingeladen oder da gibt es die und die Rede, willst du das machen? Und er sagt, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mach du das mal bitte. Und insofern sind wir da, glaube ich, insofern in der Tat ganz gut komplementär, dass wir uns da gegenseitig nichts wegnehmen. Wo wir nicht komplementär sind, ist beim grundsätzlichen Skillset, also bei den Hard Skills. Da sind wir beide dumme BWLer. Wir können BWL ganz gut und Zahlen können wir ganz gut und wir können auch ganz gut Geschäftsmodelle und Strategie und sowas. Aber wir sind beide keine Techies, können beide überhaupt nicht programmieren. Da sind wir null kompatibel. Und das hat auch dazu geführt, warum wir auf der Tech-Seite bei DealCircle echt am Anfang lange gebraucht haben, bis wir ein Setup gefunden haben, dass das Produkt sich so weiterentwickelt hat, wie wir uns das gewünscht haben, weil wir halt beide einfach davon überhaupt keine Ahnung hatten. Das heißt, da sind wir, glaube ich, nicht perfekt kompatibel. Das haben wir dann irgendwie dann über einen Beirat versucht auszugleichen und über Sparringspartner, die wir uns gesucht haben und sind da auch sehr, sehr dankbar immer für Input. Was wir gemacht haben ist, da haben wir uns, also bis dahin haben wir im Grunde beide alles gemacht innerhalb von DealCircle. Ja, das heißt, wir haben beide Vertrieb gemacht, Business Development, aber auch so das operative Projektgeschäft. Im Grunde, wir haben exakt beide das Gleiche gemacht. Jeder halt irgendwie für seine Kontakte oder für seine Ideen, die er so hatte, haben beide Marketing gemacht. Das war alles komplett gemeinsam. Und das haben wir aber festgestellt irgendwann, als das Rad ein bisschen größer wurde, dass das so keinen Sinn macht. Und haben dann eben die Funktionsbereiche angefangen aufzuteilen innerhalb von DealCircle. Das war, glaube ich, wichtig für uns, dass es da eben dann auch keine zu starken Überschneidungen gab und dann eben nicht der eine dem anderen da in seinen Bereich irgendwie groß reinquatscht. Wobei auch das heute, wir haben einen total offenen Umgang da miteinander und wenn ich das Gefühl habe, in seinem Bereich, da läuft irgendwas nicht rund, dann sage ich ihm das und er bei mir dann ganz genauso. Und da haben wir dann eben diese Vertrauensbasis, dass wir uns dann eben auch da alles sagen können, auch wenn wir das Gefühl haben, bei dem anderen läuft es gerade nicht rund. Aber trotzdem, ich glaube, diese funktionale Abgrenzung, die macht ab einem gewissen Zeitpunkt Sinn und das war auch gut, dass wir das gemacht haben. Und im Grunde ist es bei uns jetzt heute so, dass man sagen könnte, ich bin der Außenminister und er ist der Innenminister vielleicht, ja, wenn man das sagen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch super spannend zu hören, weil DealCircle ist ja schon euer Baby irgendwie, ne? Ja. Und natürlich habt ihr beide eine intrinsische Motivation, dass es dem Unternehmen auch gut geht. Und genau. Das finde ich, ist eine gute Vertrauensbasis. Und natürlich auch mega cool zu hören, dass ihr vorher zusammen gearbeitet habt, weil es ist ja, man kennt es auch aus dem Privatleben, ne? Erst wenn man mit jemandem zusammen im Urlaub war über mehrere Tage, lernt man die Person erst so richtig kennen.
Das stimmt.
Genauso mit dem Arbeiten, wenn man Stresssituationen ausgesetzt ist und dann wirklich schnell entscheiden muss und auch mal Aufgaben abgeben muss. Und wenn das klappt, denke ich, steht der Zusammenarbeit auch gar nichts im Wege.
Nee, genau. Genau. Also ich glaube, was bei uns, du hast einen letzten Satz von mir dazu, wichtig ist, dass wir beide, also du hast es gerade ganz schön gesagt, es ist unser Baby und wir möchten, dass es dem Baby gut geht. So, und wenn es dem Baby gut geht, dann geht es uns beiden auch gut. Und im Endeffekt ist es mir aber vollkommen egal, ob es dem Baby gut geht wegen der Idee, die ich hatte oder wegen der Idee, die Greg hatte. Ja, und das kommt hin und wieder vor, dass wir nicht einer Meinung sind. Aber ich glaube, vom Typ her sind wir beide, ja, wir sind beide nicht so mega emotional. Eher noch ein bisschen weniger als ich. Und das heißt, wir können echt gut miteinander diskutieren und lassen uns auch beide sehr, sehr gut überzeugen von guten Argumenten von dem anderen. So, und mir geht es dann, oder uns beiden, geht es dann echt nur um die Sache und nicht darum, mein Ding irgendwie durchzuziehen und Recht zu haben. Sondern wenn meine Idee einfach Käse ist und er hat eine bessere Idee, dann machen wir das so, wie er das vorgeschlagen hat, weil es dann eben der bessere Weg ist für Deal Circle.
Okay, dann hätte ich noch eine letzte Frage zum Thema Kununu. Wir haben nämlich nachgelesen, dass ihr eine super Bewertung habt von 4,6 Sternen, was ja schon sehr, sehr hoch ist. Magst du uns ganz kurz erläutern, wie ihr das schafft? Weil in der Regel geben ja Leute nur Kununu-Bewertung ab, wenn sie eine Firma verlassen.
Ja. Ja, die war sogar schon mal höher. als hier, aber also für uns war das relativ früh wichtig, im Personalmarketing oder im Employer Branding da auch auf Kununu präsent zu sein. So, und deswegen haben wir von einem recht frühen Zeitpunkt immer wieder den Kollegen gesagt, sowohl wenn sie, also halt Praktikanten, die uns verlassen haben, aber auch seinen bestehenden Kollegen, du, wenn ihr euch hier einigermaßen wohlfühlt, no pressure, aber schreibt das ja gerne rein, weil das ist wichtig für zukünftige Bewerber und wir wollen gute Bewerber haben und die gucken da rein und wenn da nur schlechte Bewertungen drinstehen, dann wird sich niemand Gutes bei uns bewerben. Und das ist natürlich auch für die aktuellen Mitarbeiter ein ganz gutes Argument zu sagen, okay, ich muss nicht lügen. Ja, wir zwingen niemanden dazu, da irgendeine Top-Bewertung abzugeben. Und das ist, glaube ich, auch ein differenziertes Bild, was man da bekommt. Aber sinngemäß, tu Gutes und sprich drüber. Und wenn es einem gefällt und wenn man sich wohlfühlt, dann spricht nichts dagegen, das dann dort auch reinzuschreiben. Und das haben zum Glück viele Kollegen von uns in der Vergangenheit gemacht. Wir haben das ehrlicherweise, also gerade in den Jahren, in den ersten 2 Jahren, 3 Jahren nach Gründung sehr, sehr stark gepusht. Mittlerweile machen wir das nicht mehr, dass wir das großartig aktiv pushen. Damals war das für uns aber wichtig, weil uns eben niemand im Markt groß kannte und wir irgendwie erstmal präsent werden wollten für Bewerber. Und mittlerweile hat sich zum Glück ein bisschen gedreht. Wir haben bei vielen BWL oder generell Finance-Studenten, haben wir, glaube ich, eine recht ordentlichen Bekanntheitsgrad und ja, die kennen uns sehr, sehr stark über LinkedIn oder halt über irgendwelche Formate, die wir in den sozialen Medien gemacht haben und die bewerben sich jetzt bei uns. Deswegen ist Kununu nicht mehr ganz so wichtig, trotzdem ist es immer noch eine Art Visitenkarte, weil man natürlich da reinschaut und wenn da jetzt eine katastrophale Bewertung drinstehen würde, würde man sich dann vielleicht doch nicht mehr bewerben. Also für uns ist es eher so ein Hygienefaktor, den wir versuchen zu pflegen, aber das Ganze klappt halt eh sowieso nur, wenn die Mitarbeiter sich einigermaßen wohlfühlen. Ja, das heißt, das ist im Kununu ist ja idealerweise nur ein Spiegel von der Unternehmenskultur. Ja, das heißt, da versuchen wir anzusetzen, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen und dass die gerne zur Arbeit kommen und gerne den Job machen. Und wenn das so ist, dann fragen wir hin und wieder auch mal nach, ob sie das nicht bei Kununu auch reinschreiben.
Also ich glaube auch total, dass natürlich Kununu schon wichtig ist, weil bevor man irgendeine Bewerbung abschickt, man schaut nach und du hast ja auch eine relativ große LinkedIn-Reichweite. Jetzt heißt wahrscheinlich, kennen dich auch so viele und werden so auf deine Firma aufmerksam. Und vielleicht ist es auch gar nicht mehr so schwierig, jetzt neue Mitarbeiter zu finden. Was mich jetzt noch interessieren würde, eher auf einer persönlichen Ebene, hast du irgendwelche Vorbilder, also andere Unternehmer oder was auch immer in anderen Bereichen, die dich inspirieren?
Puh, Vorbild ist ein großes Wort. Und das mag auch extrem polarisierend sein. Trotzdem hat es mich in frühen Jahren geprägt. Also ich bin Fußballfan, gucke sehr, sehr gerne Fußball im Fernsehen. Und Oli Kahn fand ich in der Vergangenheit, gerade so um die 2000er-Wende, als er der Titan war, war das für mich irgendwie eine ganz motivierende Figur. Ja, vielleicht immer so ein bisschen borderline und so am Rande von dem, wie man sich verhalten sollte. Trotzdem, dieser Siegeswillen hat mir immer sehr, sehr imponiert. Vielleicht ein bisschen zu verkrampft bei ihm in der Tat. Und aber auch dieser Ehrgeiz, diese Disziplin dahinter, das war etwas, was mich, glaube ich, auch auszeichnet. Oder was für mich eine wichtige Eigenschaft ist, die mich auch durch mein Berufsleben durchgetrieben hat. Also vor allen Dingen Disziplin, auch Arbeiten zu machen, die vielleicht nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Aber wenn man davon überzeugt ist, okay, das ist jetzt der richtige Weg, das zu machen, dann mache ich es auch. Und dann bin ich nicht ein Schönwetterfußballer, sondern okay, da kämpfe ich mich jetzt rein, das mache ich jetzt. Und ja, diese Mischung aus Ehrgeiz und Disziplin und Siegeswillen, das hat mir imponiert. Und ich glaube, ein bisschen ticke ich auch ähnlich.
Sehr, sehr cool. Du hast vorhin schon erwähnt, PwC hat natürlich super schwierige Arbeitszeiten. Und du hast auch gesagt, du hast schon mitgekriegt, dass da eben Ehen auseinandergehen, dass es schwierig mit Familie zu vereinbaren ist. Gelingt dir das jetzt bei deiner Selbstständigkeit oder deinem Unternehmertum besser oder würdest du sagen, ist immer noch schwierig?
Nee, also deutlich, deutlich besser. Ich hätte fast gemein gesagt, so wenig gearbeitet wie jetzt, habe ich vorher noch nie in meinem Leben.
Okay.
Was nicht ganz richtig ist. Weil natürlich beschäftigt man sich irgendwie Tag und Nacht mit dem Geschäft. Und auch wenn ich dann vielleicht gerade nicht am Laptop sitze oder gerade nicht am Telefon bin, dann trotzdem beschäftigt dich ja irgendwie immer laufend, hast immer weitere Ideen und hast natürlich das eigene Baby immer im Kopf. Aber trotzdem ist es eine wahnsinnig große Freiheit, die es mit sich bringt. Und auch das ist wiederum positiv, dass Greg und ich da familiär ähnlich aufgesetzt sind. Also er hat 2 Kinder, ich habe 3 Kinder. Wir haben beide Frauen, die nicht nur den Ehemann suchen, der zwar irgendwie das Geld nach Hause bringt, aber nie zu Hause ist, sondern die beide, ich erinnere mich noch ganz gut, als wir damals gegründet haben, wo wir dachten, boah, jetzt werden wir, so wie die Gründer, wir werden Tag und Nacht arbeiten und unsere Frauen werden irgendwie sehen, wo sie bleiben müssen. Und unsere Frauen haben gesagt, ja Freunde, schön, dass ihr euch jetzt selbstständig machen wollt, dass ihr gründen möchtet, aber glaubt mal eben nicht, dass das so ist, dass ihr Tag und Nacht arbeitet und nicht für die Familien da sind. Und so ist es auch. Also ich habe da jetzt bei mir relativ klare Rahmenbedingungen. Also ich bringe morgens die Kinder zur Schule oder zur Kita. Das heißt, morgens vor 9 bin ich eigentlich nie im Büro und abends um 7 bin ich eigentlich immer zu Hause. Meine Frau würde sagen, 7:05 immer, was auch faktisch korrekt ist, aber der Deal ist, dass ich 7 zu Hause bin, um halt die Kinder abends noch zu sehen und die Kinder ins Bett zu bringen. Und am Wochenende arbeite ich im Grunde auch nicht, außer vielleicht mal irgendwann, wenn das kleinste Kind, wenn die Mittagsschlaf macht und die Jungs mittags irgendwie eine Serie im Fernsehen gucken dürfen, dann beantworte ich vielleicht mal ein Stündchen ein paar E-Mails, aber so am Wochenende, vormittags, nachmittags, da arbeite ich nicht. Und das heißt, das ist schon ein großer Freiheitsgrad, der das jetzt mitbringt als Gründer, wo wir aber wirklich auch von vornherein ab dem Gründungszeitpunkt beide sehr, sehr ähnlich getickt haben, was auch, glaube ich, wichtig war, wenn der eine jetzt Single ist und Tag und Nacht arbeitet und der andere hat aber die Familie und dann gibt es deswegen vielleicht dann irgendwann ja Neid oder der eine gönnt dem anderen irgendwas nicht oder das funktioniert, glaube ich, nicht und das war bei uns dann zum Glück aber nicht so, weil wir halt gleiche oder sehr ähnliche Rahmenbedingungen haben.
Sehr interessant. Ja, ist natürlich super auch zu hören, dass das doch so klappt. Man hört immer nur diese Horrorgeschichten oder eben irgendwie gehört es ja auch oft bei den Geschichten dazu, dass man diesen Hustle hat, dass diese Geschichte erzählt, wie man gründet. Man arbeitet Tag und Nacht, man startet in der Garage, man schuftet sich halb zu Tode. Also auch toll zu sehen, dass es so Erfolgsgeschichten wie euch gibt, wo das ja anscheinend nicht der Fall ist.
Naja, weil wir aber auch relativ alte Gründer waren, kann man es mal nennen. Ja, also ich bin jetzt 41 und ja, habe mit Mitte 30 gegründet. Greg ist 2-3 Jahre jünger als ich. Aber wir waren beide halt irgendwie Anfang, ja Mitte 30, als wir gegründet haben. Wir waren jetzt halt nicht diese typischen Anfang- oder Mitte 20-jährigen Gründer. Und das ist natürlich was anderes. Ja, wenn du null Verpflichtungen hast, du hast vielleicht eine Freundin, wenn überhaupt, und hast aber sonst im Grunde nichts außer die Arbeit. Wahrscheinlich hätten wir auch 10 Stunden oder 12 oder 14 Stunden am Tag gearbeitet oder noch viel, viel mehr, keine Ahnung, wenn wir das nicht so gehabt hätten. Aber so zum Gründungszeitpunkt hatte ich schon 2 Kinder, Greg hatte eine Tochter, wir waren beide verheiratet und das heißt, diese Rahmenbedingungen haben wir so mitbekommen, hatten aber auch, also ich glaube, dadurch, dass wir so spät gegründet haben, mussten wir vielleicht gar nicht so viel arbeiten, weil wir halt den Markt schon kannten, wir hatten das Netzwerk, wir haben vielleicht ein paar Fehler nicht gemacht, die wir sonst gemacht hätten, wenn wir 10 Jahre früher gegründet hätten. Und insofern, ja, natürlich haben wir uns hin und wieder mal geärgert, wenn man dann irgendwie abends 7 zu Hause sitzt und Hummel im Hintern hat und denkt, ja komm, ich habe noch so viele Ideen, ich will weitermachen. Natürlich denkt man sich dann, ach scheiße, hätte ich mal 10 Jahre früher gegründet. Auf der anderen Seite hätte Deal Circle dann niemals funktioniert. Und das muss man dann sich, glaube ich, auch selbst eingestehen.
Das bringt uns auch schon perfekt zu der letzten Frage, die wir eigentlich jedem Podcast-Gast stellen. Und die ist eben, was würdest du denn deinem früheren Ich sagen, das gerade mit dem Studium fertig ist oder den Schulabschluss gemacht hat? Was würdest du dem sagen, mitgeben, so beruflich, was du jetzt gelernt hast?
Also ich glaube, das Thema Gelassenheit, das habe ich schon mal angesprochen. Also Gelassenheit bei der Berufswahl, die hatte ich, glaube ich, schon immer. Aber das würde ich generell jungen Menschen mitgeben. Vielleicht die Gelassenheit, es nicht allen beweisen zu müssen. Ja, ich habe gerade das Olli Kahn-Beispiel angesprochen, vielleicht passt das insofern, damit ich ganz gut, weil ich wirklich schon sehr, sehr ehrgeizig war und dabei vielleicht auch bei menschlichen Beziehungen mit Arbeitskollegen und auch im Freundeskreis vielleicht teilweise so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin und lange Jahre das Bedürfnis hatte, irgendwie allen immer zu zeigen, dass ich der Coolste und der Beste bin und der Erfolgreichste bin. Das war so mit Anfang 30, dass ich da irgendwann ein Aha-Erlebnis hatte und gemerkt habe, okay, mit meiner Art kann ich auch vielen Menschen echt auf die Füße treten und da auch verbrannte Erde hinterlassen. Und das heißt, war halt ein so sehr, sehr stark karrieregetriebener Fachidiot, aber bei den sozialen Fähigkeiten, das war dann vielleicht ein bisschen weniger stark ausgebildet. Und das kam dann so mit Anfang 30, dass ich mir über diese Dinge dann eben auch mehr Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, wenn ich, also so wie ich jetzt bei Deal Circle, wie wir da die Unternehmenskultur aufgebaut haben und wie wir auch mit den Mitarbeitern umgehen, wenn das so wäre, wie ich es vor 15 Jahren gemacht hätte, dann hätten wir nicht 80 Mitarbeiter, sondern vielleicht 2 oder so. Weil darauf hätten die Menschen keinen Bock. Und das war damals in so einer sehr, sehr karriereorientierten Struktur wie bei PwC, da hat das wunderbar funktioniert, aber danach eben nicht mehr. Und das war dann ein Lernprozess, den ich dann so mit Anfang 30 hatte.
Vielen lieben Dank, Kai, für deine Zeit heute. Dieses Gespräch war wirklich super inspirierend. Du hast uns tolle Insights in dein Business gegeben und natürlich einen tollen Einblick in deine Persönlichkeit gegeben. Ich glaube, Jakob und ich haben super viel mitgenommen und wir hoffen, der Podcast gefällt auch unseren Zuhörern. Ansonsten, wir wünschen dir alles Gute. Wir beobachten eure, ich sag mal, Entwicklung weiter bei LinkedIn und wünschen euch alles Gute.
Ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, da war für die Hörer was Spannendes dabei.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.